Liebe Gemeinde, worüber ärgert ihr euch so am Tag? Was seht ihr und es vermiest euch mal so richtig die Laune? Tiffany Markowitz aus Chicago ärgert sich über diesen Ausblick. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ihr Nachbar hat eine 5 Meter hohe goldene Mittelfingerstatue auf seine Tasse gestellt, die sie jeden Morgen begrüßt und jeden Abend gut ausgeleuchtet in den Schlaf begleitet. Dazu muss man allerdings wissen, ihr neuer Nachbar ist nicht irgendein exzentrischer Kunstliebhaber, sondern der neue Nachbar ist ihr Ex-Mann, dem sie die Hörner aufgesetzt hat. Und der ist mit ihrem Betrug, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht gut zurechtgekommen. Und deshalb hat er viel Geld in die Hand genommen und das Haus direkt neben dem Haus von Tiffanys neuen Partner gekauft und hat für wahrscheinlich auch unglaublich viel Geld dieses Kunstwerk in Auftrag geben lassen, damit seine Ex-Frau jeden Tag daran erinnert wird, was er von ihr hält und sich genauso ärgert wie er. Ich finde das ja irgendwie amüsant, ne? Aber ich weiß auch, in Wirklichkeit ist das ganz großer Unsinn, so viel Geld in so eine Aktion zu stecken. Und ich weiß auch, für die Beteiligten ist dieser Anblick natürlich ein riesengroßes Ärgernis. Ich lese den Predigttext für heute aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gottheit in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Christen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Die Situation, die Paulus hier beschreibt, ist gar nicht so weit weg von diesem Nachbarschaftsstreit, den ich gerade beschrieben habe. Im Prinzip sagt Paulus genauso, das Kreuz Christi ist für die, die nicht an Jesus glauben, ein riesengroßer goldener Mittelfinger, der in ihre Richtung zeigt. Es ist etwas, über das sie sich ärgern oder das sie zumindest völlig unsinnig finden, und für das sie kein Verständnis haben. Und bei dem sie genauso fragen wie ich vorhin, was soll das denn? Was bezweckst du damit? Was bringt dir das? Ist das nicht alles vergebene Mühe? Paulus schreibt diese Sätze an die christliche Gemeinde in Korinth. Und die war umgeben von ganz, ganz vielen anderen Religionen und Denk- und Glaubensrichtungen. Da war eine jüdische Gemeinde in Korinth, für die das Kreuz mit Abstand die größte Provokation darstellte. Denn es ist ärgerlich, wenn man seine ganze Hoffnung auf einen starken Gott setzt. Wenn man glaubt, dass Gott genug Kraft und hat, um die Bedrohung und Belastung des Lebens zu beseitigen. Und wenn dann einer kommt und sagt, dein Gott, der hing da hilflos am Kreuz. Klar ärgert sie das. Denn denkt man das mal weiter, kommt man ja schnell zu unangenehmen Fragen. Wie sollte ein Gott, der nicht vom Kreuz gestiegen ist, wie sollte der seine Feinde bezwingen können? Wie soll der sie, die jüdische Gemeinde, von ihren Feinden und Unterdrückern befreien? Wie soll ein solcher Gott ihnen, ihrem Volk oder sogar der ganzen Welt helfen in seiner Schwachheit? Deshalb, was soll das? Was sagst du denn da über Gott? Und überhaupt, im Alten Testament hat Gott doch gezeigt, dass er sehr wohl den Hammer schwingen kann und eben auch zeigen kann den anderen, wo der Hammer hängt. Und dann behauptet ihr, dieser Schwächling da am Kreuz, der sich da dran nageln ließ, das soll Gott sein? Was erlaubt ihr euch eigentlich? Wie gesagt, für die Juden in Korinth ein riesengroßer goldener Mittelfinger. Etwas, was sie sehen und hören, und es triggert sie an und es ärgert sie, und zwar jedes Mal. Die größte Gruppe in der bunten Hafenstadt Korinth waren allerdings nicht die Juden, sondern bei einer griechischen Stadt logischerweise die Griechen oder die Heiden, wie sie hier beschrieben wird. Und auch wenn Korinths größte Zeit als Stadt längst vorbei war und die Stadt sogar zwischendurch komplett zerstört worden war, war Korinth durch die Hilfe der römischen Besatzer gerade wieder am Aufblühen. Und wenn es Griechen in der Antike gut geht, dann beschäftigen sie sich mit Philosophie und Logik. Und was sie da im Kreuz sehen, das hat sie den Kopf schütteln lassen. Denn unter den Gesichtspunkten von Logik und Philosophie ist das Kreuz völlig unlogisch. Das fängt schon beim Offensichtlichen an. Wie kann ein Gott, der an einem Kreuz verreckt, den Streit versöhnen? Das ist überhaupt nicht einzusehen. Das ist unlogisch und aus philosophischer Sicht fast lächerlich. Von einem philosophischen Standpunkt aus betrachtet ist diese Geschichte komplett nicht schlüssig. Wie kann das höchste Wesen, das Prinzip, aus dem alles Leben fließt, das ewig ist und unvergänglich, wie kann der denn selbst dem Leiden unterworfen sein und ihn am Ende unterliegen? Wie kann ein ewiger Gott der Endlichkeit von Leben unterworfen sein, wenn er die Ewigkeit doch selbst in der Hand hat? Wieso soll ein mächtiger Gott, ein allmächtiger Gott, den Weg in die Ohnmacht gehen? Dafür gibt es keine logischen menschlichen Argumente. Und deshalb fragen sie sich an die Gemeinde, und das glaubt ihr? Kopfschütteln. Das alles weiß und kennt Paulus. Paulus ist nicht doof. Paulus ist selbst ein gebildeter Bürger Roms. Und er setzt dem trotzdem, fast trotzig entgegen. Wir predigten den gekreuzigten Messias, den gekreuzigten Heilsbringer. Denn er ist der eine, der einzige, der Menschen wirklich Frieden bringen kann. Und mit dieser Aussage hat er seinen letzten Kredit bei den Bewohnern Korinths verspielt. Denn wie gesagt, Korinth war eine absolute Multikulti-Stadt. Eine Hafenstadt, in der mit jedem Schiff, das anlegte, gefühlt auch ein neuer Glaube, eine neue Idee in die Stadt schwappte. An einem solchen Ort sowas zu sagen, das ist provokant. Denn für die Menschen gab es eben nicht nur den einen Messias. Jeder brachte so seinen eigenen persönlichen Heilsbringer oder Retter mit rein. Da tut man sich natürlich schwer mit Allgemeinheitsansprüchen. Und ich glaube, das ist heute noch genauso. In unserer Gesellschaft verfügt jeder über Bilder, Vorstellungen und Hoffnungen darüber, wer oder was ihm Heil bzw. eben Frieden oder ein gutes Leben bringen kann. Manche suchen ihr Heil im Besitz und Macht, andere in der Vernetzung und in der Beziehung zu guten Freunden. Manche versuchen durch Selbstoptimierung ihren Frieden zu finden. Das sind teilweise komplett unterschiedliche Wege und Ideen. Und selbst unter uns Christen oder sogar in unserer Gemeinde unterscheiden sich die Ansichten darüber, wie Gott denn jetzt wirklich ist und wie er uns hilft und uns heil macht. Das ist ganz schön groß, der Unterschied teilweise. Wir tun uns genauso schwer mit allgemeingültigen Aussagen. Denn jeder ist ja erstmal der Meinung, ich habe es richtig verstanden. Ich weiß, wo der Hase langläuft. Und Gott soll jetzt doch bitte meine Position bestätigen mit seiner Wahrheit vom Kreuz. Er soll jetzt seinen Segen dazu geben, zu meinem Denken und Tun. Wenn dann in der Gemeinde einer kommt und sagt, hör mal, ich glaube, das ist doch ganz anders, als du das siehst, dann kann sich das auch durchaus mal anfühlen wie ein großer goldener Mittelfinger. Dann ärgert uns das oder lässt uns den Kopf schütteln. Und jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück. Weil genau das ist die Situation in der christlichen Gemeinde in Korinth. In der Gemeinde gab es richtig Streit und es gab Spaltung darüber, wie Gott ist und wie man Gott denn wirklich richtig versteht und das mit dem Heil und mit Jesus richtig zu verstehen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil man erst dadurch versteht, was dieser Text ist. Man könnte ja meinen, Paulus schreibt diesen Text, um die Gemeinde zu sammeln. Wenn man sich im Inneren nicht grün ist, dann grenzt man sich halt nach außen ab. Wir sind die Guten und die da draußen, das sind die Schlechten, die es nicht verstehen. Ein großer, goldener, richtiger Mittelfinger in die Richtung der Nachbarn. Schaut mal, wie blöd ihr alle seid. Wie wenig ihr mit eurer Weisheit und euren Vorstellungen von einem starken Gott versteht. So wirkt es. Aber das ist nicht dieser Text. Denn dieser Text ist ja keine Postwurfsendung an den Nachbarn. Entschuldigen, wir wollten ihnen sagen, dass sie nicht klug sind. Sondern dieser Text ist ein Brief an die Gemeinde. Das heißt, wenn Paulus hier etwas despektierlich über die Nachbarn schreibt, dann verleitet er die Leute zwar erstmal zu einem Denken, wir sind die Klugen, wir haben es verstanden und die anderen wissen nichts. Aber er sorgt gleichzeitig ganz schnell dafür, dass die Gemeinde eben selbst über dieses Denken stolpert. Weil sie ganz schnell merken, Paulus sagt das zwar, aber er schreibt danach sehr grundsätzlich über Gott und die Menschen und nicht nur über die Gemeinde. Er bezieht uns damit ein, aber er zieht genauso Christen und Juden mit ein in das Thema Heil. Und darüber reden, wie Gott ist, das macht er für alle Menschen, für die innerhalb der Gemeinde und für die außerhalb der Gemeinde. Er sagt wortwörtlich, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und er sagt in Vers 25, denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind, weiser als alle Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind, und zwar als alle Menschen sind. Diese Sätze, die lassen sich nicht mit einem Die- und Wir-Denken vereinbaren. Weil diese Sätze ganz grundsätzlich deutlich machen, Gott lässt sich nicht mit menschlicher Weisheit erfassen. Gott lässt sich nicht mit griechischer, nicht mit neuzeitlicher und auch nicht mit der christlichen in der Gemeinde erfassen. Paulus macht sehr, sehr deutlich, der Gott am Kreuz ist ein anderer. Einer, der nie so ganz ist, wie wir ihn uns vorstellen. Dort am Kreuz, da stirbt mitunter nicht nur der Messias, sondern mit ihm sterben auch manche Vorstellungen davon, die wir haben, wie das mit Gott und dem Heil funktioniert. Und seien wir mal ehrlich, das überfordert und ärgert. Die Christen in Korinth und jeden anderen Menschen genauso. Weil mal unter uns gesagt, jeder hat ja gerne recht. Und jeder ist ja gerne klug. Eigentlich niemand setzt sich gerne etwas aus, was ihn überfordert und was er nicht versteht. Und deswegen werden wir dieses Kantige oft gern los und versuchen, diesen Blick von diesem Provozierenden, das das Kreuz auch immer noch für uns hat, abzuwenden und dieses Provozierende loszuwerden. Aber oft ist genau dieses Kantige, dieses Herausfordernde und sogar dieses Überfordernde, das, was uns nicht in den Kram passt, das, was, wenn es hart auf hart kommt, uns wirklich den Hintern rettet. Diese Erfahrung, die habe ich im Studium gemacht und die habe ich schon in meinem Glauben gemacht, ein paar Mal. Der Gott, der mir eigentlich so gar nicht in den Kram und in mein Denken passt, der war es, der mich gehalten hat und der war es, der mir neue Perspektiven geschenkt hat. Damit das passieren kann, braucht man aber erstmal als Christ eine gehörige Portion Demut. Und ich finde, die strahlt dieser Text aus. Dafür braucht es die Bereitschaft, die eigene Begrenztheit zu akzeptieren und eben eine Offenheit dafür, sich auf Neues einzulassen und zu erkennen, dass es vielleicht eben doch ganz anders ist mit diesem großen, mächtigen Gott. Aber wer das schafft, wer sich diesem aussetzt und diese Demut an den Tag legen kann, der wird ganz neu mit Gott und dem Heiligen Geist erfüllt und er kann Gott nochmal viel größer und tiefer kennenlernen und erleben, viel mehr, als er sich das überhaupt vorstellen kann. Zum Abschluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die ich gefunden habe, die das sehr schön illustriert. Ein Segelschiff ist unterwegs über dem Ozean. Die See ist ruhig, die Reise ist lang. Es gibt viel zu tun für die Besatzung. Dinge, zu denen sie nicht gekommen sind, in der Hektik des Hafens. Aufräumen ist angesagt, weil es ein Passagierschiff ist und das soll eben was hermachen. Und weil es eng war und man dem Zeitplan hinterher war, wurde einfach das Alte und Unschöne vorher nur schnell in den Laderaum geworfen. Man hatte Druck. Man musste ja den Terminplan einhalten. Und in dem Laderaum, da finden sich dann alte Seile, Bretter, Holzteile, Dinge zum Befestigen der Ladung, die jetzt nicht mehr nötig sind oder die kaputt gegangen sind. Darunter ist auch ein langer Balken. Zersägen ist lästig und kostet Zeit. Und bevor noch jemand genau hinsieht, stößt ihn ein Matrose einfach über Bord. Ist zwar verboten, aber geht schneller. Ist lästig. Abfall. Treibholz. Wenig später gerät das Schiff in einen Sturm und in Seenot. Und die Mannschaft, die kämpft gegen die Naturgewalten an und es gelingt ihr auch, das Schiff durch die großen Wellen zu manövrieren. Außer dieser einen Welle. Diese Welle, die tückisch von der Seite übers Deck fegt und einen der Matrosen mit sich reißt in das dunkle Meer. Und die Mannschaft hat keine Chance, ihn bei diesem Wellengang zu retten. Sie können ihn in diesem Unwetter nicht einmal erkennen und geben ihn auf. Und auch der Matrose hat kaum noch Hoffnung. Er ist zwar ein guter und geübter Schwimmer, aber gegen diese Gewalt des Wassers hat er nichts entgegenzusetzen. Immer wieder brechen die Wellen über ihn ein und drücken ihn unter Wasser. Und immer wieder kämpft er sich verzweifelt wieder nach oben. Und als er schon gar nicht mehr kämpfen kann, als die Arme schon schwer werden, da stößt er plötzlich auf etwas Hartes. Und ohne groß nachzudenken, klammert er sich daran fest mit seiner letzten Kraft und hofft auf ein Ende des Unwetters. Und als das Meer sich beruhigt hat, erkennt er, was ihm das Leben gerettet hat. Es ist der Balken, den er erst kurze Zeit vorher ins Meer geworfen hatte. Er klammert sich an das Holz, das für ihn vorher, wenige Stunden vorher, noch lästiger Abfall war. Dieses Treibholz wird zu seinem Rettungsfloß. Das Kreuz ist manchmal lästig. Und für manche ist das, was wir von einem schwachen Gott erzählen, anstößig oder sogar vielleicht lächerlich. Das Kreuz ist manchmal schwer. Manchmal ist es zu groß und manchmal, seien wir ehrlich, ist es uns sogar im Weg. Und manchmal ist das Kreuz sogar ein großer, goldener Mittelfinger, über den wir uns ärgern. Aber genau deshalb ist es unsere Rettung und die Rettung dieser Welt. Denn das Kreuz ist Gnade. Unerklärlich und unbeschreiblich große Gnade, selbst da, wo sie nicht uns in den Kram passt. Und es bleibt und ist unverständlich, wie der Größte der Welt bereit ist, sich klein zu machen. Und wie der Stärkste der Welt gerade die Nähe der Schwachen sucht. Das ist Gnade und die braucht keine Logik. Amen.